einfach mal auftanken, so richtig einatmen, so richtig. Oh. Danke, Herr, dass diese Herde dir so wichtig ist, dass du dich hier so wohl fühlst. Danke, Herr, für deine Gegenwart, dass wir deine Nähe kennen dürfen, Herr. Sprachrohr gebrauchst, dass du jedes Herz vorbereitest und fruchtbaren Boden machst, ja? Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Es ist so eine Ehre, dich kennen zu dürfen. Also als allererstes wollte ich euch einfach sagen, falls irgendjemand unter euch auch nur ein bisschen Probleme damit hat, Predigten von mir als Person anzunehmen, dann will ich dir sagen, es ist okay. Ich bin jung, ich weiß, und ich kenne mich sehr gut, ich habe viele Macken. Viele von euch haben mich schon ausrastend und zornig gesehen. Ihr wisst, dass ich alles andere als perfekt bin. Und ich glaube, manchmal fällt es einem dann schwer, von so jemandem eine Predigt anzunehmen. Aber ich will dir sagen, es ist okay, weil ich predige nicht mich, ich predige, wie mein Papa immer so schön sagt, einen perfekten Jesus. Und vielleicht hilft euch das, einfach mich als Mensch auszuschalten, weil ich habe auch meine Prozesse und Gott arbeitet auch mit mir. Aber dass ihr trotzdem annehmen könnt, was Gott zu euch spricht. Und das war zum Beispiel eine Predigt, wo der Heilige Geist mich so gewaltig gefüllt hat. Und das macht er ganz oft, wenn ich im Bett liege und eigentlich schlafen will. Da ist mein Kopf ganz ruhig, aber der Heilige Geist ganz stark. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man dann anfängt, mit Gott zu diskutieren, so, kannst du mir die Predigt dann nachher geben? Ich will schlafen. Aber der Heilige Geist sagt, nein, ich bin jetzt hier, jetzt. Und dann ist die Frage, bist du gehorsam und stehst auf oder nicht? Ich habe ein paar Minuten gebraucht, aber als ich dann aufstand, hat meine Hand geglüht. Deswegen will ich euch ermutigen, ich predige nicht mich, ich predige den perfekten Jesus. Und ich predige vor allem über meine Erfahrungen. Ich heuchle euch nichts vor, ich weiß selbst, ich bin nicht perfekt. Aber ich erlebe so viel starke Sachen mit Gott und ich möchte euch daran teilhaben lassen. Ich möchte, dass ihr das auch erlebt. Ich möchte, dass ihr noch mehr erlebt. Und Jesus hat gesagt, wir werden noch größere Wunder tun, als er es tat. Und das soll uns wirklich ermutigen. Mein Thema heute ist es, wie Jesus gesagt hat, bleibt in meiner Liebe. Und ich möchte euch vor allem auch ein paar Erfahrungen zeigen, die ich gemacht habe, was es verändert hat, wenn ich in seiner Liebe geblieben bin. Und unser größtes Ziel ist eigentlich, dass wir jeden Tag jeden Tag der Woche, den ganzen Tag mit Jesus im Einklang sind. Dass wir bei ihm bleiben, in ihm bleiben, in seiner Liebe bleiben. Jesus hat gesagt, bleibt in meiner Liebe. Das werden wir uns auch gleich noch anschauen. Wenn wir in seiner Nähe bleiben, wenn wir in seiner Gegenwart bleiben, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, das verändert so viel. Und wenn wir mit ihm laufen, wenn wir zulassen, dass er unser Leitochse ist und uns leitet in seinem Joch, dann kann das mega viel bewirken. Das kann so viel bewegen und das Joch ist so leicht. Ich werde euch heute ein paar kleine Passagen von Joseph Prince vorlesen, also nur damit ich richtig zitiere. Es wärmt mein Herz stets aufs Neue, dass Jesus die Sorgen sieht, die wir in unseren Herzen tragen. Er kennt die Sorgen, die du dir um deine Familie und die Zukunft machst. Er fühlt die Schwere in deinem Herzen, während du mit der Krankheit in deinem Körper kämpfst. Er sagt dir, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Jesus möchte dir Ruhe geben, und er sagt, diese Ruhe empfängst du, indem du mit ihm in seinem Joch gehst. Denn sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Was bedeutet es, mit Jesus in einem Joch zu sein? Stell dir ein paar Ochsen vor, die in einem Joch zusammengespannt sind. Der jüngere Ochse sieht, was der Leitochse tut und folgt ihm. Wenn der Ochse links abbiegt, der Leitochse, geht der junge Ochse mit. Wenn der Leitochse stehen bleibt, dann bleibt auch der junge Ochse stehen, weil er mit ihm eingespannt ist. Wenn der Leitochse sich wieder in Bewegung setzt, folgt der jüngere Ochse. Jesus will, dass wir gleichermaßen seiner Leitung folgen und mit ihm in Einklang bleiben. Es ist nicht schwer, mit Jesus im Einklang zu bleiben, weil er nichts Schweres auf dich legen wird. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn du mit ihm in ein Joch gespannt bist und mit ihm in Einklang bleibst, wirst du feststellen, dass vom Herrn nichts Bedrückendes, Unpassendes oder Beschwerliches kommt. Wenn du mit dem Herrn in Einklang bist, wirst du erleben, dass sich die Dinge zusammenfügen. Du wirst nichts niedergeschlagen oder Unruhiges spüren und wirst auch nicht bekümmert sein. Gottes Ziel und seine größte Sehnsucht ist die Intimität mit uns. Er hat so eine Sehnsucht nach uns gehabt, dass er seinen einzigen Sohn, den er hatte, gegeben hat. Er hätte diese Distanz, die er hatte zwischen den Menschen, hätte er bewahren können, wenn er gewollt hätte. Aber er hatte so eine Sehnsucht nach uns, dass er sein kostbarstes Gut, was er hatte, gegeben hat für jeden Einzelnen von uns. Jeden Einzelnen. Weil er so eine Sehnsucht nach uns hat. So eine Sehnsucht nach dieser Intimität, nach der Zweisamkeit. Dass wir mit ihm im Joch laufen, dass wir ihm vertrauen, was er machen kann. Unser Ziel ist es, dass wir schneller von dem Punkt, wo wir Probleme haben, Sorgen haben, dann die Ängste kommen und die Zweifel kommen, zu dem Punkt kommen, okay Gott, ich gebe es dir ab. Ich lass los, du kannst besser. Diese Zeitspanne, die soll immer kürzer werden. Das ist unser Ziel. Die Zeitspanne, in der die Stürme so stark sind, soll immer kürzer werden. Die Zeitspanne zwischen ich laufe zu Jesus im Boot und sage, Jesus, du musst diesen Sturm stillen, ich kann's nicht. Und ich setze noch einen drauf. Ich glaube, es wäre noch schöner, wenn wir von jedem Umstand direkt zu der Entscheidung kommen, ich gebe sofort ab. Ich vertraue sofort. Es toucht mich nicht mal. Ich weiß, das sind jetzt Umstände. Ich weiß, gerade ist was kaputt gegangen. Ich weiß, es Geld fehlt. Ich weiß es. Aber Gott ist größer, es toucht mich noch nicht mal. Ich lasse die Sorgen und die Zweifel und die Ängste gar nicht erst zu. Das soll unser Ziel sein, dass der Prozess ganz ein direkter Prozess sein wird. Und wenn wir in seiner Nähe sind, dann verkürzt es diesen Prozess. Wir denken so oft, dass wir Kinder sind, die einfach versagen. Und Gott muss schon wieder das ausbaden und schon wieder ausbessern, wenn wir versagt haben. Er muss es schon wieder in Ordnung bringen. Wir denken, dass er dann genervt von uns ist. Dass wir wieder versagen, wieder und wieder. Aber das stimmt nicht. Zum einen kann Gott es besser als wir. Und das ist ein Fakt. Wir können es eigentlich gar nicht, die Dinge schaffen. Und wir sind dazu geschaffen worden, dass Gott es macht. Wir sind dazu geschaffen worden, dass Gottes Liebe agieren kann. Epheser 6, Vers 10. Epheser 6, Vers 10. Euch alle gilt, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, mit seiner Macht und seiner Stärke. Die Schlachterübersetzung sagt, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und 2. Korinther 12, Vers 9. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich auf meine Schwachheit stolz sein. Denn dann erweist sich Christus an mir. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. In Vers 10 dann. Er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Das ist vermutlich ziemlich paradox, wenn man es mit weltlichen Augen betrachtet. Wie kann ich stark sein, wenn ich schwach bin? Zum einen glaube ich sowieso, dass man wirklich stark ist, wenn man zu seinen Schwächen stehen kann. Wenn man eben nicht immer stark ist, nicht immer alles im Griff hat. Sondern wirklich stark ist derjenige, der keine Menschenfurcht hat und auch mal heult, wenn er nimmer kann. Der zu seinen Schwächen steht. Und auch vor Gott sollen wir echt stehen. Wir sollen nicht vor Gott eine Maske aufziehen und sagen, ich schaff's immer und ich kann's und ich bin so toll. Und innerlich zerbrechen wir, sondern wir sollen echt zu ihm kommen. Wir sollen ihm sagen, wie es in uns aussieht. Und hier steht definitiv, alles, was ich brauche, ist Gottes Gnade. Das ist der Schlüssel. Wenn du sagst, ich kann dieses Problem selbst bewältigen, Herr, sagt Gott, okay, dann mach das. Wenn du aber sagst, hilf mir, Herr, ich brauche dich, ich kann das nicht selbst tun, sagt Gott, gut, ich habe darauf gewartet, dass du das sagst. Du kannst nicht, aber ich kann. Und jetzt sieh mir zu, so ist Gott. Er liebt es, wenn du dich auf ihn verlässt. Sieh mal, wenn du denkst, du bist stark und brauchst Gott nicht, kann er dir nicht helfen. Aber wenn du ihn brauchst und auf ihn zählst, wird er dich nicht der Schwäche und Hilflosigkeit überlassen. Er kommt und wird zur Kraft deines Lebens. Er wird zu dem Durchbruch, den du brauchst. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn du also sagst, ich kann etwas dagegen tun, dann verlässt du dich noch immer auf deine menschliche Stärke. Wenn du aber zu Gott sagst, ich kann nicht, aber du kannst, hast du gerade die echte Quelle deiner Kraft angezapft. Jesus. Und indem du in seiner Stärke ruhst, wirst du erleben, was sich in seine Kraft in deinem Leben manifestiert. Klar ist zum einen Schwachheit für uns Menschen Versagen, dass wir es nicht geschafft haben. Und selbst wenn es so wäre, ja, okay, dann ist es so. Aber Gott wartet darauf. Und er sagt niemals beim 311. Mal, jetzt ist Schluss, sondern er freut sich selbst beim trilliardsten Mal immer noch darüber, uns helfen zu dürfen. Selbst wenn ich bei jeder Kleinigkeit erkenne, ich bin schwach, ich kann's nicht, dann passiert ein Prozess in mir. Nur dann kann Gott Wunder tun und sich verherrlichen. Das ist so ein wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Zum einen wird dieser Prozess Früchte tragen, denn dann kann Gott agieren. Und kann wirken, wenn wir verstehen, dass wir schwach sind, wenn wir verstehen, dass wir Gott brauchen. Gott kann nur etwas tun, wenn wir zu diesem demütigen Punkt kommen, wo wir erkennen, ich kann's nicht, ich brauche Gott. Vorher ist der Stolz ihm vollkommen im Weg. Er kann nicht agieren, er kann nicht arbeiten. Er sagt, okay, ich bin ein Gentleman, ich ziehe mich zurück. Wenn du das machen möchtest, dann mach. Und wir wissen, bei jedem Kind, das sagt, lass mich, ich kann das. Das geht immer schief. Lass mich, ich kann das. Und schon ist der Edding an der Wand oder irgendwas kaputt. Und so sehen wir auch. Lass mich, ich kann das. Und Gott sagt, okay, dann mach. Und er wartet und wartet, weil er so ein Gentleman ist. Aber er freut sich. Er freut sich so sehr, wenn wir erkennen, okay, Gott, helf mir, ich brauch dich. Schwachsein ist in diesem Punkt nichts Schlechtes, absolut nichts Schlechtes. Es ist kein Fehler, schwach zu sein. Es ist kein Makel, schwach zu sein. Im Gegenteil, wir sind geschaffen worden, um den Schöpfer zu brauchen. Und wenn dann Gottes Kraft in mir wirkt, dann befähigt mich diese Kraft zu dienen, auch den Alltag zu überwältigen, zu arbeiten, Früchte zu tragen, ohne auszulaugen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Wir können noch so viel Dienste machen. Wenn wir nicht mit der Kraft des Heiligen Geistes gefüllt sind, wird der Dienst uns auslaugen. Aber ich sag euch, selbst wenn ich den Kinderdienst gemacht habe, wenn da noch so viele Kinder früher waren, wenn da manchmal 30 Kinder saßen und ich habe vorher den Heiligen Geist eingeladen, mich zu füllen und mir die Kraft dazu zu geben, habe ich mich hinterher noch aufgefüllter gefühlt, als wäre ich vielleicht in der Predigt gesessen. Das ist so stark, wenn die Kraft Gottes wirkt und wenn wir erkennen, dass wir ihn brauchen, selbst in den banalsten Dingen. Ich glaube, er würde sich sogar darüber freuen, wenn wir Frauen sagen, Herr, sag mir, was ich anziehen soll. Was hast du auf dem Herzen? Wisst ihr, was dahinter steckt? Manchmal kann dieses Outfit, das klingt so lächerlich, ja. Aber vielleicht sitzt du dann in der Bahn oder bist irgendwo in einem Café und hast irgendein schönes Kleid an. Da kommt eine Frau und sagt, boah, das Kleid gefällt mir. Und plötzlich kannst du evangelisieren. Vielleicht ist das die Situation, die Türen öffnet. Oder du fühlst dich besonders wohl in dem Moment. Und dir geht's gut, weil du das richtige Outfit anhast, weil Gott bei dir ist. Jeder von uns kommt an den Punkt, wo wir sagen, ich kann immer. Das ist, selbst bei normalsten Dingen, wenn es zu viel wird, wird es zu viel. Aber wenn wir im Heiligen Geist gegründet sind und in seiner Liebe bleiben, dann kann noch so ein Sturm kommen. Es kann so toben um uns rum. Wenn wir im Auge des Sturms sind, da kann der Sturm auch noch monatelang gehen. Wir sind innerlich trotzdem aufgefüllt und stark und sind fröhlich und wir können Freude haben. Denn alles, was wir brauchen, ist Gottes Kraft und Gottes Gnade. Im Grunde sind wir dazu geschaffen worden, den Schöpfer zu brauchen. Wie eine Handpuppe oder eine Marionette. Die kann sich nicht bewegen. Die kann nichts machen ohne den Schöpfer. Der Leo Bigger hat in seinem Blog jemanden zitiert und der hatte geschrieben, ich hatte einen Handschuh in der Hand. Der Handschuh kann nichts von sich aus tun. Aber wenn meine Hand darin steckt, kann er vieles tun. Sehr banales Beispiel, aber ich finde, das verbildlicht das. Aber in Wirklichkeit nicht der Handschuh, sondern meine Hand darin. Wir sind die Handschuhe und der Heilige Geist in uns ist die Hand, die die Arbeit tut. Und ich finde, das ist ein sehr treffendes Beispiel. Wir können vielleicht selber versuchen, alles zu machen, aber wir werden auslaugen, wir werden kraftlos sein, wir werden zusammenbrechen. Aber Gottes Kraft, wenn die uns auffüllt, da können wir Berge besteigen und Mauern überspringen, ohne dass wir auch nur das Gefühl hatten, dass es jetzt anstrengend war. Oder der schlichte Gehorsam. Nicht im Gehorsam vom Sinne vom Gesetze und Gebote befolgen, sondern wenn Gott dir sagt, mach das, geh zu der hin und mach das. Selbst wenn du gerade eigentlich was anderes tun wolltest oder gar keine Zeit hast oder in Hektik bist, dann wird es dich trotzdem so auffüllen, wenn du gehorsam bist, dass du überwältigt sein wirst. Ich bin vor 2-3 Wochen in der Bahn gesessen und ich hatte es mit einer Freundin darüber, dass ja bestimmt irgendwo da draußen noch mehr Christen sind, die sich gar nicht trauen, das so offen zu zeigen. Ich meine, wenn man jetzt in der Bahn sitzt, woher will man wissen, ist das ein Christ oder nicht? Auf jeden Fall saß ein Mädchen neben mir und die hat ein Buch gelesen. Und das war an der Seite hier so wunderschön mit Blumen. Das sah so schön aus und ich dachte mir, das ist schon ein sehr schönes Buch. Ich kenne das eigentlich nur von christlichen Büchern. Dann habe ich eine Weile gewartet. Ich habe auch mein kleines Joseph Prince Buch gelesen. Und dann habe ich eine Weile gewartet und irgendwann blättert sie nochmal um und dann stand da als Titel irgendwas mit der Gnade. Meine Gnade. Dann dachte ich noch, das könnte aber auch weltlich sein. Und Gott sagt immer wieder, sprich sie an. Und ich wusste, ich war in einem Regionalexpress, ich war viel schneller als normalerweise zu Hause. Und ich wusste, ich muss gleich aussteigen. Wenn ich sie jetzt nicht anspreche, habe ich die Chance verpasst. Dann blättert sie nochmal um. Dann war so in Klammer, ich habe so ganz heimlich reingespickt. Stand 1. Samuel, also irgendeine Bibelstelle. Und dann wusste ich, wow, das ist ein christliches Buch. Und dann spreche ich sie an, extra leise und diskret. So, kann es sein, dass du auch Christ bist? Liest du ein christliches Buch? Und sie, ja. Und erst war es ihr voll peinlich, weil sie dachte, dass ich sie jetzt irgendwie bloßstellen will. Und sie wurde voll rot. Und dann habe ich gesagt, ich lese auch eins. Und dann sie, oh. Und dann sind wir voll ins Gespräch gekommen. Und es war so ein cooles Gespräch. Und sie hat ein Buch gelesen über eine, die nach Afrika gegangen ist, zum Evangelisieren auf Missionsreise. Und dann hat sie mir eben erzählt, dass sie nach Sinsheim ging, um dort in der Gemeinde, in so einem Missionsding, eben sich zu bewerben für eine Missionsreise nach Brasilien. Also richtig stark. Und dann haben wir auch Handynummern ausgetauscht, weil ich dann aussteigen musste. Und dann habe ich gesagt, oh, ich bete für dich und hoffentlich wird das alles. Und das war einfach so ein erfüllendes Gespräch. Und ich fand es so stark, einfach zu wissen, ey, da draußen sind noch mehr Christen. Aber ich laufe durch die Welt, als wäre ich ein normaler Mensch. Und wie sollen die mich erkennen, wenn ich sie auch nicht erkennen kann? Ich versuche, christliche Bücher in der Bahn zu lesen. Das soll mir nicht peinlich sein. Am Anfang habe ich es immer so ein bisschen versteckt, dass ja keiner irgendwas Komisches denkt. Aber das ist so schwachsinnig. Normalerweise müssten wir das so lesen. Dann würden die Leute nämlich sehen, wow, da ist was. Und dann, eine Woche drauf, ohne Witz, war eine ältere Frau mir gegenüber gesessen. Auch wieder im Regionalexpress. Auch wieder ein schneller Zug und ich dachte mir, oh Mann, schon wieder da, wo ich wenig Zeit habe. Also der braucht eine halbe Stunde weniger. Das ist schon eine Menge Zeit. Naja, auf jeden Fall saß die Frau mir gegenüber und sie war ganz froh, dass sie die Bahn noch gekriegt hat, weil sie recht spät dran war. Und wir hatten dann da schon ein bisschen geredet gehabt, aber nicht viel. Und irgendwann hat mir der Heilige Geist so irgendwie meinen Blick hochgesetzt. Ich habe auch wieder mein Buch gelesen und dann schaue ich so an ihr Ohr und denke mir, das ist doch ein Fischohrring. Der Fisch ist ja eigentlich ein christliches Zeichen. Ist das jetzt irgendein Trend, den ich noch nicht kenne, der in der Welt halt so bekannt wurde? Keine Ahnung, kann ja sein. Also habe ich wieder all meinen Mut zusammengepackt, habe sie gefragt, ist das ein Fisch als Ohrring? Also ich habe es nicht richtig gesehen, weil die Haare drüber waren. Und sie, ja. Und dann habe ich gesagt, sind sie also auch als christlich im Hintergrund? Und dann sie, ja. Und dann sind wir voll ins Gespräch gekommen. Dann kam sogar raus, dass die in der Nähe wohnt von meiner Oma, dass sie in den christlichen Bücherladen geht, in dem meine Eltern früher immer hingegangen sind. Also, und das war kurz nach Mannheim, also fast 100 Kilometer Entfernung. Und dort treffe ich diese Frau. Und es war einfach so ein starkes Gespräch und es war so cool und so erfüllend. Und wieder dachte ich, wow, die Christen sind doch da. Und das macht mir Mut, weil man denkt immer, ach, wo sind die denn? Aber die sind da. Und wir sollten mutiger sein, zum Wort zu stehen. Aber Aber in dem Moment, wo wir eben gehorsam sind und solche Dinge machen, die Gott uns sagt, selbst wenn es schiefgegangen wäre, na und? Unsere Gottesfurcht sollte größer sein als unsere Menschenfurcht. Es sollte uns egal sein, was die Menschen drumherum denken. Vor allem, wenn zwei über den Glauben reden, da wird vielleicht irgendjemand anderes berührt sein. Aber wie sollen die Christen sich untereinander erkennen? Das ist eigentlich echt traurig. Ich habe mich immer gefragt, was bei all den großen Männern und Frauen Gottes, die so viel mit Gott erreichen, die so eine riesen Gemeinde oder sowas haben, das Zahlen sprechen eigentlich nichts. Versteht mich nicht falsch, aber man hat immer das Gefühl, bei so einem Joseph Prince, bei einer Joyce Meyer, bei denen läuft's. Wir wissen, die hatten auch ihre Hürden und die hatten auch ihre Prozesse und heftige Vergangenheiten, die sie aufarbeiten mussten mit Gott. Die mussten auch ihren Stolz beiseite legen und es waren harte Prozesse. Aber man hat das Gefühl, jetzt läuft's bei denen. Wir haben immer die Suche auf und ab, und aber bei denen läuft's. Und mir ist aufgefallen, alle mit eingeschlossen, die über die Gnade lehren, bauen ihr Leben auf 2. Korinther 12, Vers 9, in meiner Schwachheit ist Gott stark. Wenn ich schwach bin, bin ich eigentlich stark, weil Gott dann stark ist. Und Gott kann einfach nichts machen, wenn wir stolz sind, wenn wir sagen, ich kann's alleine. Gott kann nur arbeiten ohne Stolz. Solche Menschen braucht Gott. Und Gott nimmt vielleicht nicht die, die wir ausgewählt hätten. Aber Gott gebraucht genau diese Menschen, die auf ihn bauen, die wissen, ich schaff's nicht alleine, ich brauch dich. Ich hab's schon mal erzählt, aber früher, wenn ich in der Schule irgendwas präsentieren musste, ich konnte einfach nicht vor Leuten reden. Ich wurde knallrot. Ich glaube, ihr könnt euch noch an meine ersten Predigten erinnern. Da war ich auch eine Glühbirne. Da war ich knallrot und ich vor Leuten zu reden, war für mich das Schlimmste. Und ich habe immer gesagt, okay Gott, du kannst mich für alles gebrauchen. Du kannst mich zum Lobpreis gebrauchen für alles, aber niemals predigen. Niemals. Und ich wusste genau, okay Gott, du hast einen Sinn für Humor. Wenn du mich dafür gebrauchst, dann brauche ich dich. Dann brauche ich dich. Und darauf habe ich mich immer gestellt, immer. In all meinen schweren Phasen habe ich mich immer auf diese Bibelstelle verlassen. In meiner Schwachheit ist Gott stark. Es ist okay, schwach zu sein. Es ist okay, zu versagen. Es ist okay, es nicht zu schaffen. Und wenn der Prozess kürzer wird, wo wir sagen, okay, ich gebe es Gott direkt, dann kann uns das direkt auffüllen und Gott macht's. Aber es ist okay, wenn wir auf die Schnauze fallen, weil dann wissen wir, dass es ohne Gott nicht geht. Wenn es einfach immer flutschen würde, würden wir ja vielleicht auch irgendwann stolz werden und denken, ach, das bin ja ich. Aber wenn es mal schief geht, wissen wir, okay, ich brauche Gott. Aber wir haben es in der Hand, dass diese Prozesse kürzer werden. Dass wir an den Punkt kommen, wo wir mit ihm einfach auf dem Flow sind, immer auf dieser Welle. Und wenn wir vom Surfbrett fallen, können wir immer wieder aufsteigen. Genauso ist es auch im Lobpreis. Wenn ich mal kurz raus bin, kann ich wieder auf die Welle hochspringen. Und dann bin ich wieder drauf und flow mit. Und es ist nie zu spät. Wir können es jederzeit machen. Und wenn wir 300 Mal am Tag sagen, Gott, ich brauche dich. Selbst bei den banalsten Dingen. Selbst wenn du deinen Job schon seit 30 Jahren machst, kann es sein, dass es dir solche Wunder bewirken wird, wenn du sagst, Gott, ich brauche dich. Ich brauche deine Weisheit. Wenn du mit Kunden zum Beispiel umgehst oder wenn du Patienten hast oder sowas, wird Gott da sein und dir Stärke geben, auch wenn du denkst, du kannst. Auch wenn du denkst, du hast es so lange gelernt, du machst den Beruf schon so lange. Aber wenn du sagst, Herr, ich brauche dich, wird er dir so viel Weisheit schenken und dich so führen und leiten. Und dann werden Situationen kommen, die werden dich prägen, die werden dich füllen, die werden dich einfach so gigantisch auffüllen, dass es mit nichts zu vergleichen. Solche Menschen braucht Gott, die sagen, in meiner Schwachheit bist du stark. Denn das Größte daran ist, es verherrlicht Gott. Es verherrlicht nicht den Mensch, es verherrlicht Gott. Mein ganzes Leben ist ein Zeugnis dessen, was Gott tut, wenn ich gesagt habe, in meiner Schwachheit bist du stark. Ihr könnt meine Mama fragen, in der Realschule habe ich gesagt, kann ja nicht jeder so schlau sein wie du. Ich werde niemals studieren. Ich war so faul und ich dachte, ich kann es nicht, ich bin dumm. Ich habe gerade so irgendwie einen Dreierschnitt in der Realschule gehabt. Und irgendwann hat Gott gesagt, nee, ich habe Größeres mit dir vor. Ich werde mit dir Geschichte schreiben. Ich weiß nicht warum, aber er hat gesagt, ich mach's. Wenn ich in den Spiegel schaue, weiß ich auch nicht, warum er mich gebraucht. Weil ich mich kenne, weil ich meine Fehler kenne, weil ich meine Macken kenne. Aber Gott sieht was anderes in mir, in jedem von euch. Er schaut so viel tiefer. Also habe ich gesagt, okay Gott, wenn das dein Weg für mich ist, dann gehe ich ihn. Aber ich brauche dich. Mit dieser Kraft habe ich ein 1,6er Schnitt im Abitur geschafft. Von einem 3er Realschulabschluss zu einem 1,6er Schnitt im Abitur. Weil ich bei jedem Lernen, in jeder Prüfung, in jeder Arbeit, bei allem, was ich getan habe im Abitur, habe ich gesagt, Herr, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, aber du, in meiner Schwachheit bist du stark. Du befähigst mich. Und jetzt stehe ich am Ende meines Studiums, habe nur noch 4 Prüfungen vor mir, dann schreibe ich schon meine Bachelorarbeit. Und ich sag euch, ich hätte es niemals so weit geschafft, ohne die Kraft Gottes. Jede Klausurenphase war ich am Ende meiner Kräfte und ich wusste, ich schaff's nicht. Ich war jede Klausurenphase am Ende meiner Kräfte und auch diese, wo ich nur heulend da saß und gesagt habe, ich kann immer. Menschlich, körperlich. Im Moment lerne ich seit 10 Wochen die ersten paar Wochen mindestens 5 Stunden am Tag und jetzt die letzten 4, 5, 6 Wochen von morgens bis abends um 10, jeden Tag. Ich bin am Ende meiner Kräfte körperlich. Aber ich habe mich immer wieder auf diesen Vers gestellt. In meiner Schwachheit bist du stark, Herr. Ich brauch dich. Und ich sehe das Ziel. Ich bin so nah am Ziel. Und ich weiß, dass ich das alles nur durch die Kraft Gottes geschafft habe. Allein durch die Gnade Gottes, durch die Gunst Gottes. Und wenn Gott mit dir Geschichte schreibt, dann macht er es ganz. Er macht es ganz. Er macht keine halben Sachen. Er geht mit dir und er hat jedes Detail im Blick. Er hat mich finanziell megamäßig unterstützt. Er hat mir einen Studentenwohnheimsplatz in Mannheim geschenkt, was ein Wunder war. Er hat so viele Wunder getan. Und ich hatte keine Sorgen im Blick. Ich habe ihm vertraut. Ich habe ihm treu meinen Zehnten gegeben und er hat mich versorgt. Über so viele Ecken und Kanten. Und ich bin Gott so dankbar. Weil ich weiß, dass er mir dieses gigantische Einkommen, was ich dann als Ingenieur habe, dass er mir das gibt, dass ich es weitergeben kann, dass ich andere segnen kann. Das war schon immer meine größte Vision. Deswegen habe ich studiert, weil ich möchte andere segnen können. Finanziell oder auch in anderen Mitteln. Und ich weiß ganz genau, er hat mir sogar im Studium so viele finanzielle Mittel gegeben, dass ich meine Freunde segnen konnte. Und das ist so gigantisch. Wenn Gott was macht, dann macht er keine halben Sachen. Sondern er hat alles im Blick. Wenn ich erkenne, dass ich ihn brauche. Mein Prof hat uns in einer E-Mail geschrieben, dass allein Gottes Segen uns befähigt, unsere Erfolge und unsere Ziele zu erreichen. Das fand ich so krass. Sogar unser Professor hat es geschrieben. Also die erste Verwechslung, die ich angesprochen hatte, war ja das versagende Kind. Wo wir oft denken, dass wir das sind, aber tatsächlich möchte Gott unser Bestes und möchte uns versorgen und uns füllen und es selber machen, es erledigen. Und die zweite Verwechslung, über die ich reden möchte, die wahrscheinlich unsere allergrößte Baustelle in der ganzen Christenwelt ist, ist der Gedanke, dass wir allein durch unsere Werke gerecht werden können. Liebe und Gebote, das bedeutet nicht das Gleiche. Ich kann Gottes Liebe nicht verdienen, indem ich die Gebote einhalte. Ich denke, das wissen wir und darüber hören wir so viele Predigten, weil wir es immer und immer wieder hören müssen. Heutzutage gibt es Gläubige, die immer noch glauben können, dass das Werk Jesu wirklich, die immer noch nicht glauben können, dass das Werk Jesu wirklich vollbracht und vollständig abgeschlossen ist. Sie versuchen, ein bereits vollständiges Werk zu vervollständigen, eine schon vollbrachte Tat zu vollbringen und einen besiegten Teufel zu besiegen. Es gibt Gläubige, die immer zu arbeiten und versuchen, ihre Heilung, ihren Erfolg und ihren Sieg selbst hervorzubringen. Gott will, dass wir damit aufhören und anfangen, auf seine Liebe zu vertrauen. Er möchte, dass wir das Abmühen und Kämpfen sein lassen und stattdessen zur Ruhe kommen und an seine Gnade für uns glauben. In seine Ruhe einzutreten ist das einzige Werk, das zu tun uns heute noch bleibt. Wir sollen jeden Tag danach streben, in seine Ruhe einzutreten, in seine Liebe einzutreten. Wir sollen innerlich ruhen und glauben, dass die Arbeit getan ist, weil es ein vollbrachtes Werk ist und dabei auf Gottes unverdiente Gunst vertrauen. Wir sollen in Jesus ruhen, unserer wahren Arche, die uns durch stürmische Gewässer tragen wird. Dieses Bild, dass Jesus unsere Arche ist und uns durch die stürmischen Gewässer befördert. Die Arche war so ein sicherer Ort und das ist Jesus für uns. Aber die gefährliche andere Seite von allein durch meine Werke bin ich gerecht, ist die falsche Gnadenlehre. Ich muss ja gar nichts mehr tun. Gott macht's ja. Natürlich muss ich nichts mehr tun. aber ich muss Opfer bringen. Jesus hat gesagt, nur wer sein Kreuz auf sich nimmt, kann mein Jünger sein. Lukas 14, Vers 27. Lukas 14, Vers 27. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Hier steht's. Das sagt Jesus selber. Aber diese Opfer sind keine Werke. Es ist kein Werk in dem Sinne, sondern eine Willensentscheidung. Alles, was die Jünger tun mussten, als Jesus sie gefragt hat, ob sie seine Jünger werden wollen, war die Entscheidung, okay, ich komme mit dir. Ich lasse alles hier liegen und komme mit dir. Sie haben nicht zuerst mal 20 Fische fangen müssen und die ihm dann schenken müssen oder irgendwas, irgendeine Zeremonie machen müssen. Sie haben keine Werke vollbringen müssen. Sie haben einfach nur die Entscheidung treffen müssen, mit ihm zu gehen, bei ihm zu sein. Und das auf sich zu nehmen, dass sie vielleicht kein Hotel haben, sondern von Stadt zu Stadt reisen, mit Ungewissheit, ob sie dort was zu essen haben, ob sie dort einen Schlafplatz haben. Aber einfach nur zu vertrauen. Einfach nur zu vertrauen. Das ist die einzige Entscheidung und das Opfer, das wir bringen. Denn sein Joch ist leicht, haben wir gelesen. Das ist kein Werk, was wir mit Kraft vollbringen müssen, sondern eine Entscheidung. Das erste Opfer, was wir bringen, ist unser Leben herzugeben. Unser Leben Gott zu geben, uns zu bekehren, diese Entscheidung zu treffen. Mein Herz und alles, was ich bin, Gott zu geben. Ich denke, diese Entscheidung haben wir alle getroffen. Aber das war ein Opfer, was wir bringen mussten. Das war vielleicht nicht unbedingt leicht, zu sagen, okay, ich lasse das alles los und ich gebe es dir in deine Hand. Das zweite Opfer ist zu sagen, ich lasse Gott arbeiten. Das fällt uns Christen wirklich zu schwer. Ich glaube, es gibt zu wenig Christen, die wirklich sagen, okay, Gott, du machst. Mach, ich lass zu. Ich lass zu, dass ich meinen Stolz hinter mir lasse. Und das ist auch ein Opfer, das nur über eine Willensentscheidung stattfindet. Und wir müssen auch ein Opfer bringen, indem wir akzeptieren müssen, dass unser Leben wahrscheinlich und unser Charakter in ständigen Baustellen sich befindet. Ständige Bauarbeiten, ständige Prozesse. Gerade ist ein Schleifprozess fertig und du denkst, jawohl, tschakka. Und schon kommt der nächste. Autsch. Das ist ein ganz schön schmerzhaftes Opfer. Ja, und das weiß Gott. Aber er sieht die Herrlichkeit dahinter. Er sieht, wie viel Herrlichkeit das bewirkt, wenn du die Schleifprozesse zulässt. Wenn die Baustellen, wo Gott Stück für Stück dein Herz aufräumt, Stück für Stück dein Leben aufräumt, Stück für Stück jeden Schmerz wegräumen darf, jede Narbe heilen darf, dann sieht Gott die Herrlichkeit dahinter, die danach kommt. Er sieht das Labyrinth von oben. Wir sehen nur die Gänge. Wir laufen gegen eine Wand und denken, Sackgasse, Ende Gelände, Station Ende. Aber er weiß, hey, du musst ein Stück zurück an den Punkt, wo du mit Gott richtig warst. Und dann geht's weiter. Und er zeigt dir den Weg durch dieses Labyrinth. Er hat die Adlerperspektive. Und all die Prozesse sind schmerzhaft, aber sie lohnen sich. Aber das ist ein Opfer und das bringt nicht jeder Christ. Nicht jeder Christ sagt, okay, Gott, veränder mein Herz. Viele ruhen sich darauf aus. Aber da kann Gott nichts arbeiten. Es gibt viele Christen, die beklagen sich über ihr Leben, weil nichts passiert. Und ich glaube, leider liegt es an den Personen, weil sie nicht zulassen, dass Gott in ihnen arbeitet. Meistens sind es sogar Entscheidungen, die über Vergebung hinauslaufen. Wo Gott immer wieder sagt, vergib deiner Mama. Vergib deinem Papa, vergib deiner ehemaligen Erzieherin oder deinem Lehrer oder wer auch immer. Vergib deinem Ex-Mann, vergib. Und wir laufen dann immer wieder und sagen, nö. Und wundern uns dann trotzdem, warum nichts passiert, warum Gott nichts tut, warum das Leben immer noch so bedrückend ist, warum es alles so chaotisch läuft, wieso alles schief geht. Und immer wieder kommt der Punkt, wo Gott sagt, vergib endlich. Und dieses ist so schmerzhaft und er weiß es. Aber auch das kannst du nicht alleine tun, sondern nur durch die Kraft Gottes. Wenn du nur ehrlich bist und sagst, Herr, ich kann es nicht, ich kann nicht vergeben, aber ich möchte, ich will, ich vergebe jetzt mit deiner Kraft, mit deiner Hilfe, mit deinem Heiligen Geist, vergebe ich dir. Das nächste Opfer ist auch, dass wir zum Glauben stehen. Da laufen wir Gefahr hinaus, dass wir verspottet werden. Aber es ist ein gutes Opfer. Die Märtyrer sagen, lieber sterbe ich für meinen Jesus, als Heuchler leben zu dürfen. Das ist so heftig. Es wünscht sich keiner von uns, an die Situation zu kommen, zum Glauben zu stehen oder sterben zu müssen. Aber das sind kleine Tode, die wir manchmal sterben. Und diese Sterbeprozesse, wo mein Ich stirbt und Jesus stärker werden kann, das sind die guten Sterbeprozesse, wo ich mein Kreuz auf mich nehme. Wo ich Gottes Willen vor meinen Willen stelle, was das vierte Opfer wäre. Wo ich sage, okay Gott, mein Wille zählt nicht, aber deiner. Ich verstehe es nicht, aber dein Wille ist besser. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass Gott es nur und nur gut mit uns meint. Wenn er Pläne für uns hat, wenn er Wege mit uns geht, dann immer nur Pläne, die perfekt sind, Pläne, die gut sind, die gute Früchte tragen, die bewirken, dass es uns danach gut geht. Er hat das Perfekte für uns, den perfekten Plan, die perfekten Wege. Aber wenn wir das nicht vor Augen haben, dann denken wir immer, wir können es besser und unsere Pläne sind besser. Es fängt schon bei Sachen wie der Berufswahl an. Ich hätte mit Sicherheit 20 andere Berufe gewählt als irgendwas mit Autos und Maschinen. Aber der Schöpfer kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Er kennt mich besser. Er weiß, was mich erfüllt, was mir Kraft gibt und wo ich Licht sein kann, wo ich anders sein kann. Es ist hart, den eigenen Willen zurückzuschrauben und zu sagen, ich bin gehorsam. Dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Aber wir werden jedes Mal so gigantisch erfüllt werden, wenn wir diese Entscheidung treffen. Wenn wir Gottes Willen über unseren stellen, passieren gewaltige Dinge. Gewaltige Dinge. Das fünfte Opfer, das wir tun können, ist gehorsam sein, wenn wir einen Auftrag bekommen. Wenn Gott uns sagt, geh zu der hin, sprich sie an. Manchmal sind es sogar Gespräche, die noch nicht mal evangelistisch sind. Selbst wenn du ihr nur sagst, wow, du hast wunderschöne Augen, wird sie vielleicht den ganzen Tag denken, irgendwas hatte die Person, wow. Und dann kommt jemand anderes und sät wieder einen Samen und die spürt, krass. Oder wenn du nur sagst, Jesus liebt dich. Die Person kann auch total mal emotional reagieren und sagen, pff, keine Ahnung, nee, glaube ich nicht. Und weggehen und du denkst dir, oh Mann, schade, war das jetzt richtig? Aber dann kommt ein anderer und sagt wieder, Jesus liebt dich. Und plötzlich, dann erntet jemand anderes. Aber das ist okay, so ist es in der Christenwelt. Jemand anderes bringt ihn dann vielleicht zur Bekehrung. Aber das ist okay, weil du kannst Samen sehen. Und wenn du gehorsam bist, wird es dich trotzdem auffüllen und wird dir einfach so viel geben, wie nichts dir geben kann. Und die beiden letzten Opfer, die wir bringen können, sind wahrscheinlich die schwierigsten, aber auch die wichtigsten. Das sechste Opfer ist lieben, lieben, lieben. Und das siebte, vergeben, vergeben, vergeben. Das sind Opfer, die wir bringen können. Die sind Gott ein Wohlgefallen. Aber keine Werke, das sind keine Werke, die wir vollbringen können. Und all diese Opfer, muss ich aber auch dazu sagen, kommen alle zu seiner Zeit. Wenn man diese Opfer jetzt wieder überstürzen würde, würde man wieder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Alles zu seiner Zeit. So wie es der Heilige Geist führt. Und es sind Opfer, die sich auszahlen, die sich lohnen und vor allem die Früchte tragen. Opfer, die mich erfüllen. Und diese Opfer unterscheiden mich von einem Fan zu einem wahren Nachfolger, zu einem Jünger. Nur wer sein Kreuz auf sich nimmt, kann mein Jünger sein, haben wir gelesen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt mit dem Bleibt in meiner Liebe. Wir schauen uns diese Bibelstelle jetzt mal genauer an und ich finde die einfach gewaltig, weil sie so bildlich ist. Johannes 15, Abvers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich denke, wir kennen diese Bibelstelle. Aber wenn wir sie mal genauer anschauen, ist sie einfach überwältigend. Vers 2. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Wir sehen hier, wir müssen als Christe Früchte tragen, sonst schneidet er uns ab. Das klingt so hart. Aber Gott muss gerecht sein, wenn ein Christ sich entscheidet, für Gott zu leben, aber dann sich immer gegen Vergebung stellt, immer gegen alles und null Veränderung. Und ihr wisst, was ich meine. Dann steht hier, dass Gott diese Rebe abschneiden muss. Und hier steht aber auch die Früchte bringen, die muss er auch beschneiden. Es tut auch weh. Uns muss er auch beschneiden. Aber es ist gut, weil so eine faulige Traube wird die anderen mit anstecken. Dann werden die drumherum auch faulig. Und wenn er die nicht abmacht, oder die Teile der Rebe. Ich bin jetzt kein Weinbauer, aber ich denke, wir können dieses Bild alle, glaube ich, verstehen. Und es erinnert mich an die Verwechslung, die ich als zweites angesprochen hatte, diese Version B, ich muss nichts tun, Gott macht ja. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Ausruhen. Das eine Ausruhen ist, ich tue nichts, ich tue auch nichts ohne Gott, ich erwarte keine Veränderung, ich bin einfach faul, ich ruhe mich aus auf meine Errettung, ich trage keine Früchte. Und es führt oft zu einem Sündigen, weil ich ja errettet bin. Ich ruhe mich darauf aus und ich mache dann Fehler, weil ich sage, naja, ich bin ja eh errettet. Das führt dann irgendwann dazu, wenn ich mich so ausruhe. Es führt zu einer Gleichgültigkeit. Aber es gibt ein anderes Ausruhen. Und zwar, ich kann ausruhen, weil Gott es macht. Ich kann ausruhen, weil ich in Gottes Liebe wandle, weil ich beim Vater bin, weil ich mit ihm gehe in seinem Joch, weil ich in der Liebe bleibe, weil Gott für mich sorgt, weil ich gerecht bin durch Jesus. Ich ruhe mich aus, ich bringe meine Opfer und alles, was ich tue, ist, ich vertraue. Ich vertraue ihm und er macht's. Vers 3. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Weiter. Bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Gott bringt die Frucht in mir. Ich bleibe am Weinstock, im Weinstock, das ist der Vater. Ich bleibe bei ihm und er trägt die Frucht durch mich. Ich als Rebe bin aber auch wichtig. Und das macht uns Mut. Und diese gute Frucht, die wir durch Gott tragen, stellt euch so eine süße, saftige, fruchtige, erfrischende Traube vor. Das ist Gott so ein Wohlgeschmack. Und diese Früchte können wir tragen, wenn wir in seiner Liebe bleiben. Das ist so gigantisch. Das macht mir persönlich so viel Hoffnung, so viel Mut und so viel Kraft. Und hier steht auch, bleibe in Gott, dann bleibt Gott in dir. Gott ist immer da, das wissen wir. Aber der Heilige Geist ist ein Gentleman und er zieht sich zurück, sobald da Stolz, Ego oder auch Sünde ist. Er zieht sich dann zurück, er kann nicht anders. Wenn wir überlegen, dass der Hohepriester sogar gestorben ist in der Herrlichkeit Gottes, wenn er mit Sünde da rein ist, dann muss der Heilige Geist sich auch zurückziehen, wenn wir uns immer wieder für Sünde entscheiden oder immer wieder für Stolz und für unser Ego. Aber wenn ich im Herrn bleibe, dann bleibt seine Herrlichkeit auf mir. Das ist Licht, das ist ein Zeugnis. Die Gegenwart Gottes kann dann auf mir sein, wenn ich in ihm bleibe. Vers 4 nochmal. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Die Schlachter sagt, bleibt fest mit mir verbunden, bleibt in mir. Vers 5, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Da sind wir wieder bei, in meiner Schwachheit ist Gott stark. Nur Gott kann. Unsere Werke an sich bewirken absolut nichts, denn Gott vollbringt die Werke. Das getrennt steht auch für ohne mich oder auch außerhalb. Außerhalb der Rebe kann die Rebe nichts tun. Wenn die Rebe abgeschnitten ist, dann trocknet sie aus, stirbt ab und die Frucht trocknet aus, die Früchte verdorren. Aber wenn ich am Weinstock bleibe, der versorgt mich. Der Weinstock versorgt die Rebe mit Wasser und mit Nährstoffen. Das Wasser ist der Heilige Geist und die Nährstoffe des Brot ist das Wort. Und beides zusammen, der Heilige Geist und das Wort, gibt mir Leben. Das Wasser und die Nährstoffe geben der Rebe Leben und die Früchte. So bringt der Heilige Geist und das Wort in mir Früchte. Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Weiter. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil. Wenn meine Worte in euch bleiben, da hilft es, Bibelverse auswendig zu lernen, Bibelverse aufzuhängen, Bibelverse zu beten. Denn wenn seine Worte in mir bleiben, wird es Frucht tragen, wird es Leben schenken, wird es mir Kraft geben. Dann erst kann Gott die Gebete erhören, die von einem tollen Haus oder einem Auto oder von Wohlstand sind. Dann, wenn ich in ihm bleibe, dann sind es die Früchte, dann ist es ein Zeugnis. Dann würden die in der Welt sagen, wow, dem geht's ja voll gut, was ist mit dem? Der ist nie traurig, der ist niedergeschlagen und wenn es ihm mal schlecht geht, dann hat er etwas, wo er auftanken kann. Was ist da anders? Und dann hat er so viel? Wow! Aber das sollte niemals unser Ziel sein. Denn zuerst muss unser Verständnis über Geld und über alles, was mit Mammon zusammenhängt, muss in einem gesunden Verhältnis sein. Aber das sind dann die Früchte, die danach kommen. Und ich glaube auch, hier steht, ihr werdet alles bekommen, was ihr wollt. Viele denken dann, okay, das ist jetzt wie ein Zauberstab. Ich wünsche mir jetzt ein grünes Auto, ein Motorrad und einen großen Fernseher. Nee, weil wenn ich in ihm bleibe, ist mir sein Wille viel wichtiger. Dann ist mein Wille plötzlich sein Wille. Und was ich mir dann wünsche, ist, dass Menschen erweckt werden, dass Menschen errettet werden, dass Menschen geheilt werden. Dann ist mein Wille plötzlich ein ganz anderer. Und oh, Gott liebt es, diese Gebete zu hören. Gott liebt es, genau diese Gebete zu erfüllen. Wenn du sagst, Herr, dein Wille soll geschehen. Vers 8 und 9. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wir werden dann viele Früchte tragen, wenn wir in ihm sind. Und das ist viel mehr wert, als wenn wir große Worte sprechen. Wenn wir im Arbeitsumfeld jemandem von Gott erzählen und der sieht, dass wir immer nur zornig sind, dass wir immer nur bockig sind, dass wir vielleicht sogar Fehler machen, Dinge irgendwie mitnehmen, so selbst nur Büroartikel oder sowas, das ist auch Klauen. Solange der Chef nicht sagt, hey, ihr könnt euch bedienen, dann ist es Diebstahl. Oder wenn man über andere lästert oder lügt oder dem Chef anlügt. Es gibt so viele Dinge. Und wenn wir die machen, genauso wie die in der Welt, und wir erzählen solchen Menschen, hey, ich glaube an Jesus, dann sind wir Heuchler irgendwie. Und dann wird es diesen Menschen niemals bewegen, so wie wenn es Früchte tun könnten, wenn wir im Vater sind. Das Licht, das dann in uns leuchtet, wird so stark sein, dass es mehr spricht als 1000 Worte. Dann werden die Menschen von allein kommen und sagen, irgendwas ist in dir. Warum leuchten deine Augen so? Was ist das? Wie gigantisch wäre das, wenn Gott die Menschen zu uns führt, weil wir die Früchte tragen, weil wir so nah in ihm verbunden sind und sein Wille uns so wichtig ist. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Da ist ein Ausrufezeichen. Ich glaube, manche Satzzeichen sind da nicht ohne Grund. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt fest mit mir verbunden. Bleibt unter meinem Joch, denn mein Joch ist sanft. Wenn wir mit ihm im Joch laufen, können wir niemals den falschen Weg einschlagen. Außer wir reißen uns von diesem Joch los. Dann gehen wir die falsche Richtung und Jesus steht da und wartet. Er wartet, bis wir zurückkommen und sagen, okay, ich kann es nicht ohne dich. Ich gehe mit dir. Und wenn ich mein Kreuz auf mich nehme, dann weiß ich, dass Jesus mein Kreuz schon getragen hat. Jesus ist so viel größer und stärker. Aber es zählt die Entscheidung, wo ich auf die Knie gehe, was ein wichtiger Punkt ist. Wo ich auf die Knie gehe und dieses Kreuz auf meine Schultern hiefe. Dieses Kreuz auf mich nehme, dieses Opfer. Und die Entscheidung treffe, aufzustehen für Jesus. Dann wird Jesus kommen, sich neben mich stellen und mit seiner großen Schulter das Kreuz auf sich nehmen, denn er hat schon auf sich genommen. Und ich werde laufen in seinem Joch, was ganz leicht ist. Ich werde den Alltag meistern, denn in meiner Schwachheit ist er stark. Ich werde Früchte tragen, wenn ich in seiner Liebe bleibe. Das ist alles so ein roter Faden, der sich durch und durch zieht. Wenn ich in seiner Liebe bleibe, bewältigt es alle Probleme, das verändert alles. Und die Menschen um uns herum werden das sehen, wenn ich in seiner Liebe bleibe. Wir werden anders reagieren. Und klar läuft bei uns auch nicht immer alles gut, aber die Menschen werden sehen, dass wir anders damit umgehen, dass wir etwas haben, das uns wieder Halt gibt, das uns wieder Kraft gibt, das uns wieder auffüllt. Ich erinnere mich an eine Klausurenphase relativ am Anfang. Es war, glaube ich, die zweite oder dritte Klausurenphase. Da saßen wir abends zu fünft oder zu sechst noch zusammen und haben gelernt. Und ich war fix und alle. Und ich wusste, mir fehlt noch ganz schön viel Stoff. Und das Blöde an so einer Klausurenphase ist ja immer, dass man feststellt, ich habe versagt. Ich habe zu wenig gemacht. Ist einfach so. Jeder, der eine Ausbildung gemacht hat oder in der Schule oder so, der weiß, wenn es irgendwie schief geht, liegt es meistens daran, dass man zu wenig gemacht hat. Also kommt irgendwo auch wieder die Verdammnis und tritt dir in den Po und sagt, na, hättest du mal mehr gemacht, selber schuld. Jetzt wirst du bestraft, dass du so faul warst. Und allzu oft denke ich mir, jetzt habe ich 10 Wochen lang gelernt und trotzdem fehlt da noch was. Mir fehlt die Zeit. Und ich war in dieser Nacht auf jeden Fall so verzweifelt. Wir haben, glaube ich, bis um 10 oder so gelernt, was damals für mich sehr spät war, weil ich da noch ziemlich früh ins Bett ging, weil ich da immer früh Uni hatte. Und ich bin dann irgendwann aufs Klo gerannt, weil ich einfach nicht mehr konnte und habe geheult, Rotz und Wasser geheult. Und meine Kommilitonen wussten, irgendwas stimmt nicht und sind mir hinterher. Haben dann irgendwann geklopft und haben gefragt, ob alles okay ist. Dann kam ich da total verheult raus und war fix und alle. Das war mir so peinlich. Vor allem habe ich mir gedacht, oh Mann, die wissen, dass ich Christ bin und jetzt stehe ich da wie so ein Häufchen Elend, wie so ein Frack. Aber ich bin nach Hause gegangen und habe gesagt, okay, Herr, ich brauche dich. Ich tank jetzt bei dir auf. Und lieber, das war für mich das Absurdeste menschlich, lieber bleibe ich jetzt die Nacht wach und tank deine Gnade und deine Liebe auf und schlafe dann vielleicht nach der Klausur. Aber ich tanke Kraft und deine Ruhe und deine Liebe, deine Zuversicht, als dass ich menschlich schlafe. Und so habe ich fast die ganze Nacht durchgemacht. Ich glaube, ich habe dann nur 2 oder 3 Stunden geschlafen, aber ich habe ganz lange in der Bibel gelesen. Gott hat mir so viele Bibelstellen gegeben, wo er sagt, vertrau mir, ich bin bei dir. Und ich habe noch nicht mal das Restliche gelernt. Das hat mir dann eigentlich gefehlt, aber die Klausur war super. Und am nächsten Tag haben sie gesagt, Vanessa, hast du eine Zwillingsschwester? Habt ihr gerade getauscht? Habt ihr Rollen getauscht? Was ist mit dir passiert? Gestern sitzt du da und heulst und heute bist du wieder gut drauf und fröhlich. Was ist los mit dir? Was hast du? Und ich habe gesagt, ich habe einfach die Nacht durchgemacht. Was, du hast noch nicht mal geschlafen? Ja, nur so 2, 3 Stunden. Was? Und dann bist du so fit und so fröhlich? Ich habe gesagt, ja, ich habe bei meinem Vater aufgetankt. Ich habe die Nacht über Bibel gelesen und einfach gebetet. Und es hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich jetzt wieder Mut und Hoffnung habe. Und die waren überwältigt. Und vorher dachte ich noch, toll, ich sitze da wie ein Häufchen Elend. Aber das ist manchmal viel ehrlicher, als den Leuten etwas vorzumachen. Ach, bei mir läuft alles immer gut. Nein, die Leute sehen aber, wie wir damit umgehen. Dass wir wieder aufstehen, dass wir immer wieder aufstehen. Weil Gott uns die Kraft gibt, weil er uns befähigt. Vers 10. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Vor ein paar Monaten hat der Pastor darüber gepredigt, wenn ihr euch erinnert. Wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann halten wir die Gebote und nicht wir halten die Gebote und das zeigt, wie sehr wir ihn lieben. Natürlich auch, aber zuerst bleiben wir in seiner Liebe und dadurch halten wir die Gebote, weil wir ihn lieben und nicht ich verdiene mir die Liebe, weil ich die Gebote halte. Das ist falsch rum, das ist das Pferd von hinten aufgesattelt oder wie auch immer der Spruch heißt. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Ich glaube, Jesus musste ganz schön tief in der Liebe Gottes sein, bevor er in die Wüste gegangen ist. Er musste ganz schön viel Kraft auftanken, dass er nach 40 Tagen Fasten, wo er bestimmt Hunger hatte, ohne Ende. Und dann kommt da so ein dummer Teufel und sagt, naja, verwandel doch den Stein zu Brot. Oder zu einem Fisch, Entschuldigung. Und er hätte es tun können. Hätte er, ja. Er war dazu fähig. Aber er sagt, nein. Die Gebote Gottes sind mir mehr wert. Er war wahrscheinlich an seiner schwächsten Stelle. Und da kam der Teufel. Versucht ihn zu verführen, dreimal. Und er war so stark, weil er in der Liebe Gottes war. Er sagt es hier, auch ich lebe in der Liebe meines Vaters. Und danach hat er die Vollmacht Gottes bekommen. Das war das, was danach kam. Er musste erstmal getestet werden, sozusagen. Wirklich nur sozusagen. Aber er hat es bewiesen. Und er hat alles durchgemacht, was wir durchmachen. Er weiß, wie es sich anfühlt. Er weiß, wie es sich anfühlt, verraten zu werden. Er weiß, wie es sich anfühlt, verlassen zu werden. Er weiß, wie es sich anfühlt, angelogen zu werden. Und das allzu oft. Der König der Könige geht in ein Haus von einem Pharisäer und der erkennt ihn nicht. Er steht vor ihm und er erkennt nicht den Messias. Er küsst ihn nicht, er gibt ihm kein Öl für die Haare und er gibt ihm kein Wasser zum Füßewaschen. Und da kommt eine Sünderin, kniet vor ihm nieder und sieht die Liebe in seinen Augen und ist so überwältigt, dass sie weint und wäscht die Füße mit ihren Tränen, trocknet die Füße mit ihren Haaren und gibt ihr kostbarstes Öl, was wie ein Parfüm war, über seine Füße. Und diese Liebe ist ihm mehr wert, als jedes Gesetz zu halten. Und manchmal frage ich mich echt, wie hat er das alles aushalten können? Wie oft die Pharisäer versucht haben, ihn irgendwie in die Pfanne zu hauen oder ihn bloßzustellen oder ihm irgendwelche Fallen zu stellen. Und er blieb die Ruhe in Person. Er war immer ehrlich und bestimmt zu den Pharisäern und voller Liebe zu den Sündern. Denn er war in der Liebe des Vaters. Er ist so ein tolles Vorbild für uns. Und ich glaube, mit dieser Situation, mit dieser Entscheidung, die Gott getroffen hat, Jesus auf die Welt zu schicken, steckt so viel. So viel. Es ist nicht nur, dass wir errettet sind und diese Eintrittskarte für den Himmel haben. Da steckt so viel mehr dahinter. Vers 11. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. So eine echte und so eine tiefe Freude mitten im größten Sturm. Das wird kommen, wenn wir in seiner Liebe bleiben. Und Vers 12 und 13 noch ganz kurz zur Vollständigkeit. Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und ich glaube, wenn wir manche Schafe angucken, wissen wir, die können wir nur mit der Kraft Gottes lieben. Aber auch mich könnt ihr nur mit der Kraft Gottes lieben. Weil ich auch ein blökendes Schaf bin, was irgendwo die Häufchen hinterlässt. Liebt einander, sagt er hier. So wie ich euch geliebt habe. Nächster. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Wir sind keine Knechte mehr. Wir sind keine Sklaven mehr. Und wir sind auch nicht im alten Bund irgendein Teil dieses Bundes, den Mose als Stellvertreter mit Gott gemacht hat. Wir sind in einem neuen Bund, in einem Blutsbund, der auf fleischerne Tafeln, auf fleischerne Herzen geschrieben wurde und nicht auf steinerne Tafeln, auf lebendigem Boden wurde es geschrieben, dieser Bund, in jedes unserer Herzen. Und es gibt keine Liebe, die größer ist als die eines Freundes, der sein Leben hingibt. Und es ist so gigantisch, so überwältigend, was Jesus alles vollbracht hat, was er alles getan hat, damit wir frei sind, damit wir geliebt sind. Und vielleicht sind wir in der Welt nichts wert. Vielleicht entsprechen wir auch gar nicht mal den Maßstäben, dem Body Mass Index oder sonstigen Problemchen. Vielleicht sind wir einfach komisch, sind Außenseiter, vielleicht stört unser Charakter jemanden in der Welt. Aber genau die hat Gott auserwählt. Genau die liebt er. Jesus ist nicht zu denen gegangen, die perfekt waren, die gut aussahen und die alles richtig gemacht hatten. Er ist zu denen gegangen, die Sünder waren. Aber ihm war diese Liebe, die ein Sünder erfahren hatte und zurückgibt, weil er weiß, wow, ich habe so viel Gnade erfahren, ist ihm mehr wert als einer, der denkt, er wäre so gerecht. Und all die Verlorenen, für die ist Jesus am Kreuz gestorben. Er lässt 99 Schafe zurück, um jeden einzelnen von uns zu retten. Und das jeden Tag aufs Neue, jeden Tag, wenn wir sagen, Herr, ich brauche dich. Vor ein paar Wochen ich musste ja jede Woche ein Baby sitten und ich hatte, glaube ich, 16 Uhr oder so ausgemacht, dass ich hinkomme. Und ich wollte davor noch Nägel machen gehen. Und mag jetzt einer sagen, unnötig oder auch nicht. Aber ich bin 2,5 Stunden vorher los. Ich wusste, die brauchen ungefähr eine Stunde. Um die Uhrzeit wird nicht viel los sein. Und ich sitze da und es war komplett überfüllt. Und ich dachte mir, oh Mann. Und ich bin 1000 Tode gestorben, weil meine Gedanken die ganze Zeit darum gekreist haben, wird es alles passen, wird es alles klappen, werde ich pünktlich fertig sein? Ich kann ja schlecht mit abgefeilten, halbfertigen, nassen Nägeln jetzt aufstehen und gehen, weil ich gehen muss, weil ich pünktlich sein muss. Ich bin 1000 Tode gestorben und es war wirklich wie so ein Kampf in mir. Die eine Seite, die sagt, ach, ich vertraue jetzt einfach Gott, dass das passt. Und die andere, ah, was wenn doch nicht? Melanie wird wieder sauer sein, wenn ich zu spät bin. Und was, wenn dann auch noch Stau ist? Und das waren so viele Gedanken in meinem Kopf. Ich war total überfordert. Und immer wieder sagt Gott, vertrau mir einfach. Und am Ende war ich eine Viertelstunde vorher fertig, obwohl ich ewig warten musste. Und ich wusste, der Unterschied, es wäre vielleicht auch gar nicht anders ausgegangen, aber der Unterschied war in meinem Herz. Wenn ich in seiner Liebe geblieben wäre und ihm einfach vertraut hätte, dass es alles klappen wird, da hätte er das geregelt. Da hätte ich keine Sorgen machen brauchen. Und das ist der Unterschied, ob wir in seiner Liebe wandeln oder nicht. Hinterher dachte ich mir, Mensch, Vanessa, bist du wieder blöd gewesen. Hätte ich ihm einfach gleich vertraut. Und auch beim Lernen merke ich das jedes Mal. Wenn ich mich einfach hinsetze und denke, ah, gestern lief so gut, weil ich ja gestern gebetet hatte. Chaga, heute komme ich gut voran. Dann sitze ich irgendwann wieder an der Rechnung und denke, boah, wo habe ich da schon wieder einen Leichtsinnsfehler? Was ist da los? Wieso komme ich nicht weiter? Was ist da? Ich verstehe nichts, ich verstehe es nicht. Und dann denke ich mir irgendwann so, ich sollte Gott fragen. Also wieder erneut, ich vertraue dir, Herr, ich brauche dich. In meiner Schwachheit bist du stark. Und plötzlich macht es ding, 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 ding. So 1000 Knoten, die plötzlich so aufgehen. Und ich verstehe es. Und ich denke mir, ach, ich habe so viel Zeit vergeudet. Und jedes Mal, wenn ich gleich die Entscheidung treffe, Herr, ich brauche dich, ich vertraue dir, dann geht es viel schneller. Ich komme schneller ans Ziel, ich bin schneller fertig und habe danach noch Zeit für andere Sachen. Manchmal. Oder kann dann halt noch andere Fächer lernen. Aber auch da brauche ich die Weisheit Gottes. Und ich glaube, wenn jetzt sogar der größte Hauptgrund, warum ich dieses Studium gemacht habe, warum das Gottes Wille war, war, weil jede Klausurenphase ein erneuter Prozess war, in dem ich mit Gott immer mehr aufs Wasser ging. In dem ich immer mehr verstanden habe, ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie ich so einen Studiengang studieren kann. Ich sehe rings um mich Zehntausende fallen. Nicht ganz, aber wenn von 100 Leuten irgendwann nur noch 15 oder so da sind und du siehst, selbst die Schlauen schaffen's nicht. Wo du denkst, boah, das waren die Oberstreber, die waren so gut und die schaffen's nicht wegen dem Druck. Die geben auf oder andere, die versagen mit einem Trittversuch und alle fallen ringsrum und du denkst dir, warum stehe ich noch? Du weißt, du brauchst Gott. Und in diesen Phasen habe ich immer mehr gelernt, noch mehr aufs Wasser zu gehen, noch mehr ihm zu vertrauen. Noch mehr. Ich weiß, die Prozesse gehen auch nach dem Studium noch weiter, weil im Arbeitsleben brauche ich Gott auch. Da brauche ich Gott auch. Selbst bei kleinen Entscheidungen Gottes Willen zu suchen, wird so viel bewirken. Lobpreis zu hören wird den ganzen Tag Ohrwürmer in unseren Kopf bringen. Dann werden wir den ganzen Tag Lobpreis hören. Und wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten, wird es so viel bewirken. Und ein wichtiger Punkt ist auch, auf unsere Gefühle zu achten. Ich habe gelesen im Bibelleseplan, dass Gefühle 80.000 Mal schneller als Gedanken befördert werden in unserem Kopf oder in unserem Körper. Das heißt, wenn was Schreckliches passiert, sind Gefühle definitiv schneller als unsere Gedanken. Wir wissen nicht sofort, was wir tun können. Und bei etwas Wunderbarem, bei was Gutem, kommt der Höhenflug und da können wir auch keine guten Entscheidungen treffen. Gefühle antworten so schnell und deswegen haben auch Christen die Tendenz, aus ihren Gefühlen heraus zu reagieren. Und etwas, das sich mit so halsbrecherischer Geschwindigkeit ausbreitet, müssen wir in Zaum halten. Und das können wir mit dem Heiligen Geist, wenn wir in seiner Liebe bleiben. Mehr als alles andere behüte dein Herz, hat er gesagt. Herr, ich danke dir, dass du jedem Einzelnen von uns auf eine gigantische Art und Weise zeigst, was es bedeutet, in deiner Liebe zu bleiben. Für jeden Einzelnen von uns sieht es vielleicht ganz anders aus, in deiner Liebe zu bleiben. Aber ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns füllst mit dieser gigantischen Liebe, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du jedem Einzelnen eine ganz neue Leichtigkeit schenkst. Dass du uns hilfst, dass wir nicht zu hart zu uns sind, aber dass wir verstehen, dass wir Opfer bringen müssen, dass wir Prozesse zulassen müssen, dass du agieren kannst, dass du handeln kannst, dass du dich verherrlichen kannst. Und wir wollen diese Früchte sehen, wir wollen diese Wunder sehen, wir wollen dieses Feuer, das du uns gegeben hast. Und wir wollen diesen Glaube haben. Denn wir sind der Funke, unser Glaube ist der Funke und Jesus, du bist der Dynamit. Wenn wir Glauben haben, kannst du Wunder vollbringen, du kannst Berge versetzen. Du hast gesagt, wenn wir zu einem Berg sprechen, dann kann er sich ins Meer werfen, wenn wir nur Glaube haben. Entfalte diesen Glauben in jedem Einzelnen hier, in jedem Schaf, in jedem Einzelnen. Und neues Vertrauen. Dass du so ein guter Gott bist und dass deine Perspektive eine ganz andere ist. Danke.